Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Wie schnell es gehen kann, dass Geschichte vergessen, relativiert oder unter ideologischen Vorzeichen vermittelt wird, das ist unser Thema heute. Außerdem setzen wir unsere Gesprächsreihe zum Thema Intelligenz fort und fragen nach dem Zusammenhang von Intelligenz und Fehlern. Zuerst aber zur Geschichte der Sklaverei in den USA und zu Shakespeare. Romeo und Julia soll, so will es Floridas Gouverneur Ron DeSantis, an Schulen nur noch in Auszügen gelesen werden, wegen der sexuellen Anspielungen. Das gilt auch noch für andere Werke Shakespeares, dessen Sprache mitunter sehr deftig war. Und die Sklaverei, so sieht es Ron DeSantis, der Präsident werden will, hatte doch auch Vorteile. Sklaven, so der republikanische Gouverneur, hätten Fertigkeiten erlernt, die ihnen in manchen Fällen zum persönlichen Vorteil gereicht hätten. Wie viele Fälle er da genau meint, wenn es um 40 Millionen verschleppte Afrikaner geht, das ließ er bislang im Dunkeln. DeSantis hat zudem das Schulfach African American Studies an Floridas High Schools verboten. Darüber sprechen konnte ich mit Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Und ich habe ihn gefragt, mit welchem Geschichts- und Gesellschaftsbild diese Generation an Schülerinnen und Schülern nun groß wird.
Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir es dann natürlich mit einer sehr diversen Schülerschaft zu tun haben. Wir haben es dann natürlich mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die schon bevor DeSantis entsprechend aktiv wurde, sehr konservativ geprägt wurden, teilweise von Lehrkräften, teilweise vom Elternhaus natürlich auch. Aber wir haben es natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern zu tun, für deren Weltbild, was da in der Schule jetzt unterrichtet wird oder nicht, letztendlich unerheblich ist, weil die das aus anderen Quellen von zu Hause oder eben dann von Bekannten und Verwandten dann doch mitkriegen. Also viel interessanter ist, glaube ich, wie DeSantis zunehmend verzweifelt versucht, sich über solche Maßnahmen doch noch eine bessere Position im Vorwahlkampf der Republikanischen Partei zu verschaffen.
Also würden Sie sagen, das ist wirklich Wahlkampfgeklapper und hat keine große Wirkung?
Also ich glaube, das hat natürlich schon Wirkung und es ist extrem problematisch. Es ist aber vor allem natürlich etwas, wo es momentan um die Signalwirkung geht. Weil worum es Ron DeSantis momentan geht, ist natürlich nicht, was in Florida passiert, sondern das ist seine eigene Zukunft und er möchte der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei werden und er möchte amerikanischer Präsident werden und er sieht, dass er weit abgeschlagen hinter Donald Trump liegt. Es ist aber ganz klar, wenn man sich die letzten Jahre anschaut und wenn man sich die Karriere von DeSantis anschaut, dass er da sehr opportunistisch ist, weil er hat ja überhaupt nicht angefangen als ein stramm rechter Kulturkämpfer, sondern er hat angefangen als eher jemand, der eher moderat und gemäßigt war und ist dann aber immer weiter nach rechts gewandert, weil er eben gemerkt hat, damit kann er einerseits in Florida punkten und weil er hofft, er kann damit bei der republikanischen Wählerschaft punkten, die er braucht, um sich die Kandidatur zu sichern. Was dabei dann in Florida passiert, interessiert ihn, glaube ich, nur so sekundär.
Ja, aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass es ja doch auf fruchtbaren Boden fällt, wenn man diese geschichtsrevisionistischen und anti-woken und dieses sogenannte Don't-Say-Gay-Gesetz, also niemand darf von Homosexualität oder Transsexualität auch an Schulen sprechen, wenn man das sozusagen in die Gesellschaft bringt. Also da gibt es ja durchaus eine, sagen wir, Wählerschaft dafür.
Natürlich gibt es da eine Wählerschaft dafür, natürlich fällt das teilweise auf fruchtbaren Boden, aber man polarisiert damit natürlich auch ganz extrem. Der Grund, weshalb wir zum Beispiel auch in Deutschland davon hören und warum überhaupt das also auch in Deutschland solche hohen Wellen schlägt, ist ja, weil es auch immer wieder Proteste dagegen gibt und dass wir jetzt über Shakespeare sprechen, das passiert ja nicht zufällig, sondern das ist natürlich was, was dann an die Öffentlichkeit kommt, weil wir mitkriegen, hey, da macht jemand so idiotische Gesetze und jetzt sehen wir die Auswirkungen davon, dass man nämlich nicht mal mehr Shakespeare, also den größten Klassiker der Weltliteratur, letztendlich unzensiert lesen kann. Es gibt einen Teil der amerikanischen Bevölkerung, der sehr empfänglich ist für diese Rhetorik und für diese anti-woken Maßnahmen. Es gibt aber dann natürlich einen noch viel größeren Teil der Bevölkerung, der vielleicht nicht unbedingt in Florida in diesen Schulbezirken sitzt, der das aber für absoluten Unsinn und natürlich für problematisch und gefährlich hält. Nur um die geht es DeSantis momentan gar nicht, sondern es geht ihm darum, die republikanische Stammwählerschaft zu beeindrucken, die er braucht, um überhaupt noch irgendwie eine Chance zu haben gegen Donald Trump.
Wie gefährlich sind solche Thesen, wenn sie in die Gesellschaft kommen?
Also ich glaube, dass diese Thesen sehr gefährlich sind, wenn sie in die Gesellschaft kommen. Insbesondere natürlich die Verklärung der Sklaverei, die DeSantis da teilweise in den Lehrplänen hat verankern lassen, weil sie natürlich zum einen nicht nur ein völlig falsches Bild einer schrecklichen historischen Gegebenheit zeichnen, sondern weil sie eben diese Spaltung weiter vorantreiben. Dass es um die amerikanische Demokratie sehr problematisch bestellt ist momentan, dass da sehr vieles fragil ist und dass man sich da wirklich große Sorgen machen kann, das wissen wir nicht erst seit gestern. Das ist uns, glaube ich, in den letzten Jahren immer klarer geworden, dass natürlich eben auch die amerikanische Verfassung, die halt aus dem 18. Jahrhundert stammt und die zum Beispiel den Wettstreit zwischen Parteien überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, einfach nicht gemacht ist für die politischen Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts. Das macht das amerikanische politische System zunehmend dysfunktional. Es sorgt dafür, dass dann zum Beispiel der konservativ dominierte Supreme Court viel mehr Einfluss hat, als er eigentlich haben sollte, dass Gouverneure wie DeSantis viel mehr Einfluss haben, als sie vielleicht auch auf die Bundespolitik haben sollten. Und es sollte uns alle sehr besorgt machen, nicht nur was Schülerinnen und Schüler in Florida lernen, sondern auch was das zum Beispiel für uns in Deutschland bedeutet, wenn die USA sich vielleicht in eine Richtung bewegen, dass wir da in ein paar Jahren gar nicht mehr so richtig von einer Demokratie sprechen können.
Der Amerikanist Michael Butter von der Universität Tübingen zu den Lehrplanänderungen in Florida. Schauen wir mal in die eigene Geschichte. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur beklagt nämlich große Wissenslücken, wenn es um die Geschichte der DDR geht. Mit den Kerndaten der deutschen Nachkriegsgeschichte könnten immer weniger junge Menschen etwas anfangen. Zum Beispiel mit dem bevorstehenden 13. August, dem Jahrestag des Mauerbaus, der 1961 begann. Andererseits war die mediale Berichterstattung zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 dieses Jahr doch recht umfangreich. Was aber am runden Gedenktag gelegen haben könnte, in den Jahren davor wurde dieses Datum deutlich weniger beachtet. Woran das liegt, darüber konnte ich mit dem Historiker Stefan Wolle sprechen, geboren in Halle, aufgewachsen in der DDR und seit 2005 wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wo es seiner Meinung nach besonders hapert, wenn es um das historische Wissen geht.
Wir haben ja sehr viel Erfahrung im DDR-Museum mit Schulklassen aller Art. Die kommen aus aller Welt. Und bei den ausländischen Schulklassen kann man wirklich nicht viel voraussetzen. Das ist alles ewig her und die staunen, dass Deutschland geteilt war und wie das in Berlin war mit der Mauer. Bei deutschen Schulklassen sollte man etwas mehr Wissen voraussetzen. Nach meiner Erfahrung gibt es immer so in jeder Schulklasse so 3, 4, die interessiert sind, die sich für Politik interessieren, die auch historisches Interesse haben und die wissen auch im Groben Bescheid. Und manche wissen überhaupt nichts mehr. Das heißt, hier hapert es offenbar wirklich an dem Schulunterricht. Was die Schüler wissen, wissen sie entweder aus den Medien oder von den Eltern oder sie lesen auch mal was über Geschichte. Beim Schulunterricht scheint es wirklich zu hapern. Da wissen viele überhaupt nichts. Ja, und staunen, dass 1945 der Krieg zu Ende war und dass Deutschland in 4 Besatzungszonen eingeteilt wurde und aus der sowjetischen Besatzungszone die DDR entstanden ist. Als wir 2006 unser Museum gegründet haben, war mir zumindest das überhaupt noch nicht bewusst, dass man solche Sachen nicht wissen könnte, wann die Mauer gebaut wurde und wann die Mauer gefallen ist.
Wenn wir jetzt trotzdem noch mal speziell auf die DDR-Geschichte gucken, ist es in dem Zusammenhang nicht auch problematisch, dass in den letzten 30 Jahren doch prägnante Bauten der DDR verschwunden sind?
Es sind viele verschwunden und stehen viele noch da. Der Palast der Republik ist verschwunden, den bauen wir jetzt als Modell auf in unserem Museum, werden das demnächst eröffnen. Und jetzt ist das Schloss, was sich das ja auch auf die Fahnen geschrieben hat, an den Palast der Republik zu erinnern. Aber an vielen anderen Stellen sind die alten Bauwerke vorhanden und die werden jetzt natürlich da, es ist ein wirklicher Gesinnungswandel, hat sich da vollzogen in den letzten Jahren, die werden jetzt gehegt und gepflegt und restauriert. In Dresden zum Beispiel der Kulturpalast, das große Fresko ist da wieder restauriert. Mit Walter Ulbricht ist da zu beobachten, der Weg der Roten Fahne. Und man hat auch heute keine Berührungsängste mehr und stellt auch die Werke, die künstlerischen Werke dieser Zeit wieder aus und restauriert die und man kann die sehen. Und auch die Einrichtungen wie zum Beispiel die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die bemühen sich ja sehr, sehr intensiv gerade um Jugendliche, um Schüler, um die ganzen Debatten über Demokratie und über Geschichte wieder lebendig zu machen. Das ist nötiger denn je.
Das macht auch die Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja.
Da soll jetzt allerdings doch drastisch an den Mitteln gekürzt werden für die Bundeszentrale. Wie problematisch ist das?
Gerade da kürzt man, wo es wirklich nötig ist und wo es notwendig ist und wo alle Welt klagt darüber, dass da zu wenig an historischen und an politischen Kenntnissen da ist. Gerade da will man nun kürzen. Also das ist wirklich ganz bestimmt der falsche Weg. Das ist ja auch irgendwo symbolisch. Ich meine, sicherlich sparen kann man irgendwie überall. Aber nur gerade da zu sparen und das auch noch so zu popularisieren, das ist ganz bestimmt der falsche Weg. Davon bin ich überzeugt.
Sie haben eben den Kulturpalast in Dresden erwähnt. Ich würde trotzdem gerne noch mal fragen, gibt es genug Orte mit DDR-Bezug oder erinnert man sich auch in Dresden trotz Kulturpalast an prominenter Stelle in Potsdam, in Berlin oder in Weimar doch lieber an glanzvolle alte Zeiten?
Also Bauwerke aus der DDR-Zeit und so, die sind ja nicht aus dem Kontext zu reißen. Man sollte nicht eine Führung machen, aha, hier machen wir eine Führung auf den Spuren der DDR und dann auf den Spuren des Barock. Das hängt ja alles miteinander zusammen und gerade die Zerstörung der Stadt und der Wiederaufbau in der DDR oder eben gerade der Nicht-Wiederaufbau und der Wiederaufbau nach der Wende, wo ja unheimlich viel passiert ist, das muss man alles im Kontext sehen. Insofern ist ja Stadtgeschichte und Stadtarchitektur auch wiederum eine sehr gute Folie, die Geschichte in ihrer Komplexität darzustellen.
Der Historiker Stefan Wolle über den Umgang mit der Geschichte der DDR. Was ist eigentlich Intelligenz? Das fragen wir in diesem Sommer und haben dazu schon mit Soziologen, Künstlerinnen, Philosophen oder Schriftstellerinnen gesprochen. Denn vielleicht ist bei der Aufmerksamkeit, die das Thema künstliche Intelligenz bekommt, gar nicht so richtig klar, was Intelligenz eigentlich überhaupt ist. Wie wichtig sind zum Beispiel Fehler für die Entwicklung von Intelligenz und das Abweichen von Handlungen, die als selbstverständlich gelten? Darüber habe ich mit dem Psychologen und Hirnforscher John Dylan Haynes gesprochen, der am Bernstein Center der Charité in Berlin arbeitet. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig eben Fehler für die Evolution des Menschen waren.
Viele Organismen und auch wir Menschen sind sehr gut darin, uns an Umwelten anzupassen oder an Lebensweltnischen anzupassen und optimales Verhalten zu zeigen. Also wir lernen zum Beispiel, wenn wir einen neuen Beruf kommen, lernen wir die Menschen kennen, lernen Arbeitsweisen kennen und damit richten wir uns dann ein. Und was dann natürlich nicht passiert, ist, dass man dann anfängt, vielleicht andere Wege zu erkunden, auszuprobieren, wie man Dinge auch machen könnte und stößt dann vielleicht durch Zufall auf etwas, was auf einmal besser funktioniert und merkt, es funktioniert besser und dann sieht man dann in der Regel, das dauert dann eine Weile, bis man Menschen davon überzeugt hat, dass dieser Weg, der kein Standardweg ist, den man vielleicht durch Zufall gefunden hat, dass der besser ist und man lieber diesen anderen Weg gehen sollte. Und wir hängen also sehr stark an unseren einmal ausgearbeiteten Routinen fest und bewegen uns nur sehr ungern aus unserer Komfortzone heraus.
Ist die Routine etwas, was man vergleichen kann mit Algorithmen?
Ja, also die Routine, das sind, könnte man sagen, Algorithmen, die immer wieder nach dem gleichen Schema F relativ stereotyp ablaufen. Man kann natürlich auch Algorithmen für Innovation schreiben. Und das ist eine der Kernforschungsthemen in der modernen KI, dass man Computern beibringt, nicht immer die vorgegebenen, vorprogrammierten Wege zu gehen, sondern selber Wege zu finden, wie man vielleicht innovativ oder kreativ Lösungen finden kann. Und das kann dann sogar dazu kommen, dass zum Beispiel Schachprogramme oder Go-Programme oder Computerspiele, die dann vom Computer gespielt werden selbst, von einer KI gespielt werden, dass die ungewöhnliche Wege finden, weil sie einfach mehr verschiedene Wege ausprobiert haben.
Auf das Spiel würde ich gleich auch ganz gerne noch mal ganz allgemein zu sprechen kommen, aber ich möchte noch mal bei den Routinen bleiben. Und man kann ja vielleicht sagen, dass etwas, was Routinen durchbricht, Gefühle sind, die uns dann zu anderen Entscheidungen führen. Also Gefühle wie Angst zum Beispiel oder Liebe. Sind die eigentlich häufig die Ursache von Fehlern? Und ist das auch etwas, was uns eben von KI und von Algorithmen unterscheidet?
Also Fehler gibt es natürlich in allen unterschiedlichen Formen. Und es kann natürlich passieren, dass jemand aufgrund eines starken Gefühlszustandes dann zum Beispiel nicht dazu in der Lage ist, eine funktionierende Schablone zu verwenden, die zu benutzen. Es kann passieren, dass wir durch unsere Gefühle dazu verleitet werden, auch Situationen falsch einzuschätzen. Man nennt das Ganze Motivated Reasoning oder wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Also wenn man eine Situation einschätzt und danach geht, wie man es gerne hätte und nicht, wie man es realistisch einschätzt. Das heißt, Gefühle können unsere Verhaltensweisen und unsere Einschätzungen auf die unterschiedlichste Art und Weise prägen. Und ein damit sehr eng verwandtes Thema ist natürlich das Thema Stress. Das heißt, unter Stress, wenn wir das als Erregung unseres Körpers verstehen, Übererregung ist nie gut für unsere geistige Leistungsfähigkeit, sondern dann machen wir viel mehr Fehler. Wir brauchen eher so ein Optimum der Erregung, um gut zu funktionieren.
Sie haben ja eben schon, Herr Haines, das Spiel erwähnt, also Schach sehr explizit. Können sich hier menschliche Fehler oder wir können es vielleicht auch anders beschreiben, das Abweichen von naheliegenden Handlungen als Vorteil erweisen?
Und wenn man Menschen vergleicht und künstliche Intelligenz vergleicht, wird man das sehr unterschiedlich einschätzen. Es ist tatsächlich so, dass Menschen manchmal, die nicht gut Schach spielen können, extrem bizarr Schach spielen und das erstmal für jemand, der ein Profi ist, erstmal schwer einzufangen ist. Aber in der Regel kann ein erfahrener Schachspieler das einfangen und wird dann auch gewinnen. Aber Menschen haben auch besonders gute Schachspieler, zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer wieder ganz ähnliche Muster in ihrem Spiel verfolgen. Und bei Computern ist das so, dadurch, dass die selber, ich sag mal, von null anfangen zu lernen, auch ungewöhnliche Wege auszuprobieren, kommen KI-Algorithmen manchmal auf ganz ungewöhnliche Spielzüge, wo dann Menschen sich hinterher diese Spielzüge angucken und sagen, das ist ja interessant, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das entspricht überhaupt nicht meiner Art und Weise, wie ich spielen würde, aber wenn ich es mir genau überlege, ist es eigentlich viel besser. Und es gab ja auch in letzter Zeit häufig diese Diskussion beim Schachspielen um Leute, die geschummelt haben oder die betrogen haben. Und eine der Kriterien ist, dass man sich dann die Spielzüge anguckt und sagt, das hätte ein Mensch niemals gemacht, aber ein Computer hätte das gemacht, weil das so ungewöhnlich ist.
Um jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, nämlich auf den Faktor Fehler machen. Wie wichtig ist der für intelligente Prozesse? Oder andersrum gefragt, was würde passieren, wenn wir nie Fehler machen würden?
Na, wir lernen durch die Fehler die Grenzen des Möglichen. Das heißt, wir probieren verschiedene Dinge aus, verschiedene Handlungsweisen aus und erst wenn wir merken, okay, das war jetzt nicht richtig, das geht so nicht. Und dieses Feedback ist natürlich ganz entscheidend und bei Fehlern bekommen wir Feedback, dass eine bestimmte Verhaltensweise nicht richtig gewesen ist. Also wir trainieren uns dadurch selbst, wir lernen dadurch, wo die Grenzen guten Verhaltens sind. Und insofern ist natürlich ein Fehler zu machen auch ganz wichtig. Man kann das vielleicht damit vergleichen, dass wenn man Dinge ausprobieren möchte, dann ist der Fehler quasi mit einprogrammiert. Das heißt also, wenn man jetzt ein ganz ängstliches Kind hat, was niemals irgendwas ausprobiert, dann wird es auch auf mögliche gute Lösungen gar nicht kommen, weil es immer nur quasi bei einer Schablone hängen bleibt. Und ein Kind, was dann ganz viele verschiedene Varianten durchprobiert, wird vielleicht einige Fehler machen, aber auf dem Weg hin auch einiges lernen. Und das darf man nicht vergessen, dass zum Lernen und Explorieren auch das Fehlermachen dazugehört. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass wir eine Fehlerkultur haben, die nicht bei jedem Fehler gleich aufschreit und das als problematisch sieht, sondern der Fehler ist höchstens dann, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man aus dem Fehler nicht lernt. Man nennt das Ganze Fail, First Attempt in Learning. Und das bedeutet, dass man ruhig einen Fehler machen kann, aber man darf ihn nicht wiederholen. Man muss quasi aus diesem Fehler gelernt haben für die Zukunft und das halte ich für ein sehr sinnvolles Konzept. Und es ist ja auch in den letzten 20 Jahren ein großes Umdenken eingetreten im Umgang mit Fehlern und dass man Handlungsfehler auch als normalen Teil unserer Tätigkeiten gelernt hat zu akzeptieren und dass man damit umgehen muss und dass die nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass man auch eine offene Fehlerkultur braucht, und dass man auch keine komplett sicheren Systeme bauen kann, wenn menschliche Akteure damit umgehen, weil wir natürlich in Handlungskontexten immer Fehler machen und dann natürlich so Dinge wie Atomkraftwerke, wo besonders hohe Gefahren von menschlichen Handlungsfehlern ausgehen, dann auch besonders problematisch sind. Es ist einfach ein normaler Teil unseres Lebens, dass wir Fehler machen.
Haben wir denn damit der KI oder dem Algorithmus etwas voraus?
Die KI macht genauso Fehler beim Lernen.
Aber lernen sie daraus?
Die KI lernt daraus, weil sie merkt, was gut und ist, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und das benutzt sie zum Trainieren. Wir Menschen machen das eigentlich ganz ähnlich. Der große Unterschied zwischen uns und den Maschinen ist, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie die Welt im Inneren funktioniert. Also wir haben mentale Modelle, nennt man das Ganze, also Vorstellungen davon, wie komplexe Vorgänge in der Welt funktionieren. Das haben KI-Algorithmen in der Regel, sage ich jetzt mal, nicht. Dadurch müssen wir quasi nicht alles absuchen. Aber natürlich sind diese Modellvorstellungen, die wir haben von der Welt, auch hinderlich darin, vielleicht ab und zu mal so eine ganz neue Lösung zu finden. Also wir stellen uns die Welt auch manchmal falsch vor.
Über den Zusammenhang von Fehlern und Intelligenz habe ich mit John Dylan Haynes gesprochen, Psychologe und Hirnforscher am Bernstein Center der Charité in Berlin. Und jetzt die Kulturnachrichten mit Anna Kohn.
In der Nachkriegszeit war sie eine der bekanntesten Film- und Fernsehschauspielerinnen, die Münchnerin Margit Saat. Sie spielte in den 50ern in Kinofilmen wie Peter Voss, der Millionendieb oder Hoppla, jetzt kommt Eddie. Außerdem die Hauptrolle in dem englischen Krimi Die Spur führt ins Nichts. 1961 glänzte sie in der Hauptrolle des Musicals Irma Ladus in Baden-Baden an der Seite von Harald Junke. Saat war mit dem französischen Regisseur und Bühnenbildner Jean-Pierre Ponel verheiratet. Zu Beginn der 70er wechselte sie von der Schauspiel- in die Regiesparte und drehte als Regisseurin anspruchsvolle Dokumentarfilme und Literaturverfilmungen, darunter die Geschichte vom guten alten Herrn und dem schönen Mädchen nach der Novelle von Italo Svevo. Nun ist Margit Saat im Alter von 94 Jahren gestorben. Viele von uns verknüpfen den Namen Isabel Pfeiffer-Pönsken wahrscheinlich mit dem Amt der Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, das sie von 2017 bis 2022 innehatte, als parteilose Ministerin. Ihre Arbeit in der Kulturpolitik begann allerdings ja schon lange vorher, unter anderem 2004, als Pfeiffer-Pönsken Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder wurde. Für dieses langjährige, vielseitige Engagement bekommt Pfeiffer-Pönsken jetzt den diesjährigen Deutschen Kulturpolitikpreis. Er wird vom Deutschen Kulturrat zum dritten Mal verliehen. Letztes Jahr erhielt ihn Benedikt Savoy. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Sugar Man von dem amerikanischen Musiker Sixto Rodriguez, dem Helden des Oscar-prämierten Dokumentarfilms Searching for Sugar Man von 2012. Rodriguez' musikalische Karriere ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Leben, doch tatsächlich so abgenutzt es klingt, die besten Geschichten schreibt. 1970 und 1971 hatte Rodriguez zwei Alben rausgebracht, die in seinem Heimatland überhaupt keinen Erfolg hatten. Dank einer kopierten Kassette aber in Südafrika zum Soundtrack der Apartheid-Bewegung wurden. Rodriguez selbst bekam von seinem Ruhm zu Hause in Detroit aber nichts mit und fristete ein eher ärmliches Dasein. Mitte der 90er spürten ihn dann Fans aus Südafrika auf. Nun ist Sixto Rodriguez im Alter von 81 Jahren gestorben. Der französische Architekt und Architekturhistoriker Jean-Louis Coën ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren. Coën arbeitete seit 1973 an verschiedenen Forschungsprojekten mit, vor allem zur Architektur des 20. Jahrhunderts in Frankreich, Deutschland, Italien, Russland und den USA. Er hatte eine Professur in New York inne, später in Paris und beriet auch das Ministerium für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend mit Silvia Engels. Ein Thema, die Lage in Slowenien und Österreich nach der Flut. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.